Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Es ist Samstag, der 27. Juli. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch heute habe ich natürlich einen ganz besonderen Gast. Ich bin immer noch bei den Bayreuther Festspielen. Eben gerade ist zu Ende gegangen die Premiere von Tannhäuser, dem legendären Tannhäuser von Tobias Kratzer. Und neben mir vor dem Festspielhaus steht der Journalist Peter Huth. Peter Huth war Chefredakteur der Welt am Sonntag, war Chefredakteur der BZ, arbeitet jetzt noch als Autor und im Management bei Axel Springer. Vor allen Dingen aber schreibt er ein wunderbares, wirklich sehr lesenswertes Tagebuch von den Bayreuther Festspielen. Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Ja, gerade ist der Tannhäuser zu Ende gegangen, lieber Peter.
Ja, also ich finde, es ist eine ganz, ganz großartige, es ist eine Inszenierung für die Ewigkeit. Also was Kratzer da hingelegt hat, das ist einfach, es ist klug, es ist witzig, es ist im dritten Aufzug wahnsinnig berührend und traurig, und er hat es wirklich geschafft, das Libretto von Wagner 1:1 mehr oder weniger umzusetzen, also genau die Geschichte zu erzählen, die Wagner erzählen wollte, aber eben in einer komplett anderen Zeitzone, in unserer Zeit mit unseren Problemen, Herausforderungen. Es ist wahnsinnig Vogue, also es gibt gibt es eine Transperson, die auch die Flagge hisst und so weiter. Aber es ist nicht aufdringlich und unangenehm, sondern es passt wahnsinnig. Und am Ende, wenn er da auf diesem großen Plakat, auf diesem Display Uhrenwerbung macht, ist das natürlich auch eine Kritik an einer Zeitgeistigkeit, dieses LGBTQ+110. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt geht.
Wir müssen vielleicht die Leute, die es nicht gesehen haben, einmal mitnehmen. Also die Venus ist nicht alleine, sondern hat einen kleinen wüchsigen Matrosen, einen Günter Grass, Oscar Mazzarat quasi mit, ja, und eben den Chocolat Gâteau, also einen schwarzen, queeren, schwulen, wie auch immer, Mann. Und die sind Revolutionäre, überfallen am Anfang einen Burger King, da kommt jemand zu Tode, und seitdem sind die eigentlich dauernd auf der Flucht und in Opposition zu dieser Wartburg-Gesellschaft, die natürlich dieses Operngesellschaft, diese korrekte Gesellschaft verkörpert. Was ich toll finde, ist, dass Tobias Kratzer, der Regisseur, tatsächlich auch diese Werkstatt Bayreuth ernst nimmt. Ich habe das noch nie erlebt, und es war für mich echt Gänsehaut. Am Anfang in der Ouvertüre ist eben diese sitzen die in so einem Auto und fliehen, und der Oscar trinkt sich ein, hat Tränen in den Augen, man denkt, what's going on? Und dann?
Ja, dann wird geblendet auf ein Foto von Stephen Gould, dem großen Wagner-Sänger, der im vergangenen September verstorben ist und der hier eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und da gab es, und das hat es, glaube ich, in der Geschichte der Festspiele überhaupt noch nie gegeben, es gab in der Ouvertüre Szenenapplaus, als man das halt gesehen hat. Und das war ein wirklich extrem bewegender Augenblick. Also das war wirklich ganz große Oper.
Ja, und eben nicht aufgesetzt, ne? Und Stephen Gould hat ja wirklich diese Rolle auch geprägt. Den Tannhäuser, der hier als Clown verkleidet ist und als trauriger Clown zugrunde geht. Und es gab noch eine versteckte Botschaft. Irgendwann parken die an so einem verlassenen Parkplatz, was eigentlich ein Hexenhäuschen oder das Häuschen von Frau Holle, auf jeden Fall ein Märchenhäuschen ist, und kleben da ihre Aufkleber rauf. Frei im Sein, frei im Willen, frei im Wollen, frei im, was weiß ich was, frei überhaupt.
Genau, frei im Tun, frei im Genießen.
Und im Handeln, glaube ich.
Genau. Und dann hast du halt dieses kleine Plakat, Hänsel und Gretel, man kennt das ja aus jeder größeren Stadt, wenn so irgendwie das Rheinische Puppentheater so eine ganz blöde Aufführung macht. Und das war natürlich eine Anspielung auf Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die ja vor 2 Wochen, glaube ich, war es, gefordert hat, dass Bayreuth diverser und jünger sein müsste. Und jeder, der hier in Bayreuth ist, jeder, der hier arbeitet, jeder, der die Festspiele kennt, weiß, was will die Frau überhaupt? Also diverser und jünger als gerade mit diesem unfassbar guten Tannhäuser kann es ja gar nicht mehr werden.
Ja, überhaupt ist ja Bayreuth der diverseste Ort überhaupt. Ja? Also ich glaube, also die Schwulenquote im Publikum ist wahrscheinlich so hoch wie nirgendwo anders. Wir sehen wahnsinnig diverses Publikum. Wir sehen übrigens auch sehr junges Publikum. Es ist nicht nur altes Publikum, vor allen Dingen im Laufe der Zeit, dann wenn es nicht nur Premieren sind. Was hältst du aus so einer politischen Sicht auch von diesem ganzen Streit? Ich meine, man hat es ja ein bisschen lustig aufgefangen. Claudia Roth kam gestern tatsächlich mit so einem Lebkuchenkettchen an. Heute Tobias Kratzer mit diesem Poster auf der Bühne. Man hat den Diskurs irgendwie in Kunst übertragen, oder?
Also der Diskurs ist wie alle Diskurse, die wir im Moment führen, wahnsinnig hysterisch geführt worden, sofort mit wahnsinnig viel Hass und ohne jede Art von Humor. Außerhalb von Bayreuth. Hier in Bayreuth wird das anders geregelt. Und das ist das wahnsinnig Tolle, was wir hier an unseren Festspielen haben, dass eben dann kommt die Claudia Roth mit so einem Lebkuchenherzchen an und weiß ganz genau, sie hat da vielleicht, ist ein bisschen weit gegangen in ihren Forderungen oder hat sich lächerlich gemacht, aber sie steht halt dazu. Und das wird sofort aufgenommen in die Oper und in die Inszenierung. Und das ist eigentlich großartig. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir ein bisschen zurückschrauben würden, diese ganzen Hysterien und diese ganze Eskalation und einfach mal auf diese Art weiter miteinander diskutieren. Ich habe es in meinem Blog ja auch gemacht. Ich habe mich auch über Claudia Roth lustig gemacht. Klar, aber auf eine Art und Weise, dass man drüber lachen kann.
Ja, aber da müssen wir uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Also wir kennen uns noch aus alten Welt am Sonntag, Springer-Zeiten. Und wir sind ja auch Teil einer Maschine. Ja? Also gerade ihr bei Axel Springer positioniert euch auf jeden Fall auch klar, seid sehr polemisch. Die andere Seite ist auch polemisch. Also haben wir da auch eine Verantwortung als Journalisten vielleicht zu deeskalieren oder tun wir das tatsächlich oder freuen wir uns über jede Eskalation auch in der Politik und feuern uns ein bisschen auch diesen Nicht-Zusammenhalt in der Gesellschaft an?
Also ich würde mir wünschen, dass wir beides können. Also man kann natürlich, und das gehört zum Journalismus auch dazu, in Glossen, in Kommentaren Meinungen zu haben, die ein bisschen schräg sind, die ein bisschen edgy sind, die auch mal jemanden natürlich auf den Wecker gehen. Wir müssen auch, das ist unsere Aufgabe der Regierung, immer auf die Finger gucken. Aber ich glaube, dass es nicht unsere Aufgabe ist, so einen Volkszorn, der sich da entwickelt. Und ich habe das gesehen bei vielen Kommentaren, die ich bekommen habe auf meine... Das
kriegen wir jeden Tag. Ne? Jeder Journalist, der schreibt, kriegt diese Hater-Dinger da, ja?
Ja, und die sind dann so dermaßen... unangenehm, aggressiv, auch jetzt, was Claudia Roth betrifft. Natürlich hat die daneben gelegen. Und natürlich war das albern. Und natürlich macht es das hier nicht besser, wenn man eine Hänsel- und Gretel-Oper, die halt nur 100 Jahre alt ist und nicht 120 Jahre alt ist, aufzieht. Aber man kann damit anders umgehen, als mit diesem permanenten Hass und mit dieser Sache. Und wir müssen als Journalisten, und da hast du total recht, einfach so ein Tick zurückschrauben und einfach versuchen, die Sachen wieder anders zu betrachten, einzuordnen, ohne dabei gleichzeitig zahnlos zu werden.
Ich finde, was du gesagt hast, ist vielleicht auch ganz gut, dass wir aus der Kunst vielleicht auch lernen können und diesen Umgang, denn das ist ja schon mal beruhigend, dass selbst so eine Kunst wie die Oper, wo man denkt, antiquiert und alt und was soll die überhaupt noch, ja die gleichen Risse aufzeigt wie unsere Gesellschaft. Ne? Also wir kämpfen über Regietheater oder nicht Regietheater. Es sind vehemente Grabenkämpfe der Ästhetik. Ja? Die einen pfeifen, die anderen applaudieren. Also es ist diese Zerrissenheit unserer Gesellschaft zeigt sich ja auch in der Rezeption der Oper. Und was du gesagt hast, vielleicht können wir es tatsächlich spielerisch auf der Bühne lösen und auch in der Kultur wieder eine Streitkultur etablieren, die auch eine politische Streitkultur wird?
Ja, also gerade die Regietheater-Diskussion, die ja immer wieder aufflammt und die ja gerade bei Bayreuth so eine ganz wichtige Sache ist, die ist ja ein gutes Beispiel dafür. Es gibt natürlich die Hardcore-Leute, die sagen, wir wollen auf gar keinen Fall Regietheater haben. Das heißt, alles soll so inszeniert werden, wie Richard Wagner das in seinen Libretti und dramaturgischen Anweisungen geschrieben hat. Das ist natürlich total Unsinn. Das
wollte Hornhelme
niemand.
Wieder raus.
Ja, ja, ganz genau. Das wollte niemand. Richard Wagner wollte es auch nicht. Schafft Neues Kinder ist der bekannte Spruch. Man kann das tausendmal überlegen, aber es ist halt immer wieder das Gleiche. Er wollte die Festspiele haben als ein Ort der Erneuerung. Und das passiert hier. Und ich finde, gerade bei diesem Tannhäuser sieht man, wie es gelingen kann, wenn man das klug macht und vernünftig macht, dass selbst ich sag mal, sehr reaktionäre Wagneristen und Fans, die hier wirklich hinkommen und sagen, also wir wollen eigentlich am liebsten hier nur wirklich die Hörner wieder haben und die Schilde und wir glauben, er hat tatsächlich irgendwas über Götter geschrieben, was natürlich Blödsinn ist im Ring des Nibelungen. Aber die Leute kommen mit dem Tannhäuser sehr gut zurecht, weil er einfach so klug ist und weil er einfach das Libretto ernst nimmt.
Ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt bei diesem Tannhäuser zu sehen, es gibt eine Schnittmenge. Ja? Also es gibt eine ästhetische Schnittmenge, auch eine Aussageschnittmenge, eine humanistisch-menschliche Schnittmenge zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern und auch vielleicht Gesellschaftsvorstellungen, die es gibt. Wir einigen uns da tatsächlich auf etwas. Und was ist denn der Kern des Ganzen? Also ich würde sagen, so ein Kratzer, Tannhäuser, der Kern ist, jeden Menschen ernst zu nehmen, fast ein Mozart-Approach zu Wagner. Ne? Also jeder gilt was, egal ob das die böse Venus ist, egal ob das die langweilige Elisabeth ist, ob das Wolfram ist, der da dauernd... Aber mit jedem leiden wir mit. Es gibt kein Bösewicht. Ja? Also das ist so. Und vielleicht ist das auch so eine Grund. Also das ist für mich eigentlich das, was es ausmacht, diese Inszenierung. Die ist vollkommen amoralisch, im besten Sinne, sondern sie sieht nur die Menschen und zeigt uns, dass jeder so eine Berechtigung auf seinen Weltblick hat.
Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon seit ein paar Jahren mit Wagner beschäftigt und ich finde keinen wirklichen Bösewicht in all den Opern. Ich bin ja ich glaube ja sogar tatsächlich, dass im Ring Alberich der positive Held ist, weil der Einzige ist, der beispielsweise ja mit dem Ring und mit der Gestaltungsmacht wirklich was anfangen möchte. Er geht halt runter und macht aus Nibelheim eine vielleicht etwas schräge, aber immerhin doch funktionierende Gesellschaft. Alle anderen wollen den Ring nur haben, um ihn halt in der Hand zu halten, um drauf zu liegen wie Fafner oder ihn halt zu haben als Symbol einer scheidenden Macht, wie Wotan das macht und Hagen will ihn halt nur haben, weil sein Vater sagt, hast ihn gerne. Also, aber das hast du genau richtig gesagt und im Tannhäuser ist es auch so, es gibt keinen Anti-Helden. Alle arbeiten anhand ihrer Motive und ihrer Wertevorstellung und nur so kann ja auch Kunst funktionieren und auch erzählendes Schreiben funktionieren, dass man halt sagt, jeder hat seine Berechtigung. Wir sind hier ja nicht in irgendeinem Actionfilm, wo man sagt, das sind die Bösen und das sind die Guten und die hauen sich jetzt die Köpfe ein, dann ist der Film vorbei. Es ist viel größer.
Western is over, ja. Und auch Valentin Schwarz, lustigerweise, ne? Also sind wir mit Sicherheit, weiß nicht, ich war sehr kritisch mit diesem Ring. Inzwischen eigne ich ihn mir so ein bisschen an, auch was Schönes übrigens, ne? Castorf ging es mir genauso. Was habe ich geflucht und was habe ich ihn zum Schluss irgendwie durchdrungen für mich und so mein Labyrinth da drinne gefunden. Valentin Schwarz, Grundidee, Hagen ist auch nicht böse. Hagen ist einfach böse, weil er als Kind geraubt, missbraucht wurde. Ja? Also es gibt für jeden da so eine Alternative. Aber nochmal ganz kurz zurück. Du schreibst ein Online-Tagebuch bei der Welt und siehst dir nicht nur die Vorstellung an, sondern siehst dir auch Bayreuth an, die Menschen an, die Leute an. Was macht für dich so den Charme dieser Bayreuther Festspiele aus?
Also ich war zum ersten Mal beim Kirchnerring hier, damals mit meiner lieben Barbara Winterstetter. Unsere Freundschaft hat ja überdauert, die Liebe nicht. Aber wir waren hier und ich war von Anfang an total geflasht von dieser Art von Gemeinschaft, die es hier gibt. Dass alle wirklich eine Woche oder zwei Wochen sagen, wir schalten jetzt mal komplett total um auf Wagner. Wir wollen jetzt nichts mehr hören von Joe Biden und Kamala Harris. Und natürlich spiegelt sich das alles irgendwo wieder. Aber
wir haben gar keine Zeit mehr dafür haben. Ja, wir stehen auf, wir gehen um 16 Uhr hier hoch und dann haben wir gar keine Zeit mehr.
Ich schreibe ja wirklich von morgens 8 Uhr bis nachts um halb eins.
Unbedingt reingucken, es ist wirklich crazy und ihr seid echt dann auch hier, ja?
Ja, ja. Und ich will es auch gar nicht anders haben. Und so ist es auch. Meine liebe Freundin Jennifer, die muss morgen jetzt wieder wegfahren. Und ich sage, ach, hätte ich doch länger gebucht. Und diese tatsächliche Werkstatt, an der jeder teilhaben kann, auch als Zuschauer, auch als Kommentator und wenn es nur im Pausengespräch ist und so weiter, das ist einzigartig, das habe ich so noch nie erlebt. Das ist vielleicht wie für Leute, die jetzt gerne Fußball spielen, so ein Fußball-Sommercamp von
Fußball-WM, ja sowas. Fußball-WM, wo du wirklich, ja genau, das glaube ich auch. Und du kannst ja eigentlich mit jedem reden, es sind wahnsinnig viele Freaks in Bayreuth, das finde ich ja das Tolle. Also wenn du durch die Stadt gehst, du siehst ja auch die gleichen Leute immer wieder. Es ist so verschroben. Ja.
Man kann vor allen Dingen auch, wenn man im Hotel ist, ich bin in meiner geliebten Lohmühle schon jetzt im 100.000. Jahr und man kann sich auch jederzeit einmischen. Also keiner ist böse, wenn man beim Frühstück, wenn der sagt, ja, ich fand aber den Tristan wirklich grandios, kann man auch sagen, nee, Moment mal. Also ich setze mich mal kurz zu Ihnen und jetzt erzähle ich Ihnen mal, warum
das anders ist. Sag Moment mal auf jeden Fall, ja.
Also das ist einfach, das ist so grandios hier und das ist so toll und das ist auch übrigens genau nicht das, was alle Leute denken, was es ist. Das ist hier keine elitäre Veranstaltung von irgendwelchen Leuten, die sagen, wir können hier, keine Ahnung, ein paar hundert Euro für eine Opernkarte bezahlen und zeigen unsere Kleider. Genau das ist es nicht. Es ist komplett das Gegenteil.
Ist das etwas, auch da noch mal ganz kurz zum Bogen, wurde viel diskutiert. Der Vertrag von Katharina Wagner wurde jetzt verlängert. Ich habe im Deutschlandfunk vorgestern, glaube ich, beim Aufwachen hier irgendwie so ein Interview gehört von einem Deutschlandfunk-Reporter, der eigentlich aus der Politik kam. Wirklich, Entschuldigung, Deutschlandfunk, ich liebe euch, aber keine Ahnung von Tuten und Blasen hatte und eben auch sagte, ja, das ist ja eine Monarchie und können wir das überhaupt aufrechterhalten? Hat er den Blume gefragt, den Kulturminister aus Bayern. Aber macht das nicht auch ein bisschen diesen Charme aus, dass er aus der Zeit gefallen ist, dass diese Bayreuther Festspiele tatsächlich, ja, vielleicht tatsächlich so eine Ersatzmonarchie für Deutschland sind?
Naja, sie sind auf jeden Fall eine Einzigartigkeit und sie ist auf wirklich vielen Ebenen. Und wir haben es ja gerade gesagt, es ist auf der anderen Seite, am Tannhäuser sieht man, es ist jung und divers, deswegen hat keiner verstanden, was will eigentlich Claudia Roth. Die Eintrittskarten gehen weg wie heiße Semmeln. Was will eigentlich Claudia Roth? Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass durch diese sehr enge traditionelle Verbindung mit Katharina Wagner, die ich übrigens nicht nur schätze, weil sie Katharina Wagner ist, sondern weil sie eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Intendantin, eine sehr, sehr kluge Frau und eine gute Auswählerin von Regisseuren und auch eine ganz gute Regisseurin selber ist, hat das alles das mischt sich alles zusammen zu einer ganz großartigen eigenen Form, die es sonst so nicht gibt. Wenn man das aufgeben würde, wird ein bisschen von der Magie verloren gehen. Und man muss sich ja irgendwann sowieso überlegen, wie geht es nach den Wagners weiter. Nur jetzt noch nicht, dass Katharina weitermacht, perfekte Lösung.
Ich glaube auch, die Beliebigkeit ist eine große Gefahr. Ne? Und ich glaube, das ist, wofür Bayreuth tatsächlich auch steht. Es ist ein Ort wieder die Beliebigkeit. Ja? Es ist ein Ort, der aus der Zeit gefallen ist und der sich den Luxus gönnt, anders zu sein und speziell zu sein und auch ganz spitz zu sein und nicht in diese Breite unbedingt gehen zu müssen. Ja?
Aber der trotzdem auch eine relativ niedrigschwellig ist. Also er hat uns ja alle an irgendeinem Zeitpunkt auch aufgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier so ist, dass hier die Karten werden von Großvätern zu Vätern zu Kindern weitergegeben, sondern wie gesagt, ich war Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal hier. Ich weiß nicht, wann es bei dir war, aber man kann sich hier auch reinarbeiten, man wird respektiert, wenn man sich das damit...
Das ist ein harter, langer Weg. Ja.
Ja, nee, aber wenn man sich damit beschäftigt, wird man ernst genommen. Das ist auch sehr schön.
Ja, genau. Das habe ich in meinem Film ja versucht, also das Metzger-Ehepaar Rauch, das genauso über Bayreuth reden kann und darf und soll wie Katharina Wagner selbst. Ja? Also es wird hier gar keinen Unterschied gemacht. Deshalb noch eine Frage zum Schluss. Habe ich leider nicht gesehen, weil ich musste im Schwimmbad schwimmen. Du warst in der Kinderoper. Ist ja auch schon eine Tradition. Ich habe noch gar nichts gehört. Erzähl uns ganz kurz, wie war das heute?
Also Kinderoper ist dieses Jahr der Fliegende Holländer. Das ist natürlich eine ganz tolle Oper für Kinder. Das ist auch mein heimlicher Wagner-Crush. Ich mag den Holländer wahnsinnig gern. Und was das Tolle an der Kinderoper ist, sie verbinden wirklich eine richtig gute Theatertradition. Also wenn man sieht, wie sie die Bühne gestalten, also wie das Bühnenbild verändert wird von Schiff zu Dorf zu Festhalle mit ein paar Bewegungen. Das ist ganz großartig gemacht. So ganz viele kleine Details, wo dann kleine Bierhumpen am Ende für die Feier da stehen, wo sich alle so kleine Schiffe auf den Kopf setzen. Es ist einfach zauberhaft gemacht. Sehr, sehr klug musikalisch inszeniert. Das muss man einfach sagen.
Es sind übrigens immer richtige, echte Bayreuth-Sängerinnen und Sänger. Ne?
Unsere Sendung, also Kupfer Radetzky war jetzt der Holländer, der hat das wahnsinnig gut gemacht. Und das ist natürlich auch für uns erwachsene Bayreuth-Gänger ganz großartig, mal so eine Stimme in einem Raum zu sehen, die ungefähr so groß ist wie, keine Ahnung, das durchschnittliche Wohnzimmer. Eines
Welt am Sonntag Redakteurs.
Richtig. Aber ungefähr so groß. Das ist natürlich wahnsinnig toll. Da sieht man mal, was das für ein Volumen ist und wie laut sowas sein kann. Und die Leute, das merkt man, spielen wahnsinnig gerne miteinander. Die Opernsänger sind ja eine Zwischenform zwischen Schauspieler und Sänger. Und oft sieht man es auf der großen Bühne nicht. Und ich kritisiere das auch häufig. Oft spielen sie halt einfach nur nach vorne, singen zum Publikum. Oder wenn einer gerade nichts zu tun hat, dann setzt er sie in die Ecke und guckt irgendwie so ins Weite rund und ist ganz wichtig. Bei der Kinderoper funktioniert das alles nicht. Da spielen alle die ganze Zeit und sie haben einen Heidenspaß und das überträgt sich aufs Publikum und die kleinen Kinder ganz, ganz süß mit Fliegen und mit Anzügen kommen sie da an oder eben auch in Jeans und T-Shirt und es ist einfach ein großer Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen.
Übrigens auch kostenlos für die Kinder, nur die Eltern zahlen, das muss man auch sagen. Also Claudia Roth, hör nochmal zu, ja, check it, passiert hier, ja.
Ja, das ist auch so eine Sache. Also wie anders, also wie viel besser könnte man Jugendliche oder Kinder, also 8-Jährige, 9-Jährige an Oper heranbringen als so?
Die Bühnenbilder werden in den Schulen mit Katharina Wagner und mit den Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildnern zusammen entwickelt. Also das ist ja auch wirklich, es ist nicht nur, die kommen nicht nur und gucken, sondern die arbeiten sogar mit, ja.
so ein bisschen so wie damals, kennst du noch, Zeitung in der Schule, was man so früher immer gemacht hat, um so ein bisschen Medienkompetenz zu machen. Und also ich bin ein großer Kinderoper-Fan in Bayreuth und das ist für mich wirklich, also ohne Witz, einer der Höhepunkte in jeder Spielzeit, dahin zu gehen und mir das anzugucken.
Peter, jetzt muss ich noch eine Journalistenfrage unter uns stellen. Ich merke das mit meiner neuen Seite, Backstage Classical. Es besteht eigentlich eine unglaublich große Nachfrage nach Kultur, nach Berichterstattung über auch klassische Musik. Das ist natürlich eine sehr spitze Zielgruppe. Ich beobachte zum Beispiel bei meinem Wagner-Film, den habe ich in unterschiedlichen Orten vorgestellt und überall wurde ich dann irgendwie interviewt von den jeweiligen Feuilletonleitern und die sind inzwischen gar nicht mehr alle Feuilletonleiter, sondern die machen Polizeiruf und dann ein bisschen Kultur und dann wieder ein bisschen so. Es ist eine unglaubliche Krise des Kulturjournalismus. Selbst große Zeitungen besuchen nicht mehr regelmäßig große Theater- und Opernaufführungen. Hat sich der Zeitungsmarkt von der Hochkultur und gerade von der klassischen Musik verabschiedet?
Also das würde ich so nicht sagen und ich will jetzt keine Werbung für unsere Marke Welt machen. Wir sind zu zweit da, Manuel Brug ist da, der natürlich ein super Experte ist, der den Printbereich abdeckt. Ich mache mit den sehr, sehr aufwendigen Blog jetzt über 5 Tage und auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn ich heute Morgen geguckt habe, wer hat jetzt eigentlich über den Tristan gestern Abend geschrieben, dann hast du auch oft Zeitungen, von denen du erwartest, dass da irgendwas kommt und dann steht dann dpa, du liest überall den gleichen Text.
Ich bin in einem Hotel, wo jemand ist, der festangestellter Redakteur einer Zeitung ist, der darf in seiner eigenen Zeitung nicht mehr schreiben, weil die sagen, wir nehmen jetzt dpa. Ah. Ja, also das sind wirklich, also da, klar, die überregionalen Zeitungen haben da nochmal einen Luxus, ja, da, aber ich glaube, in der Breite ist es nicht da.
Wir müssen dahin zurückkommen, weil wenn wir als Zeitungen, als Medienunternehmen, als auch von mir aus auch als digitale Medienunternehmen, was wir ja sind oder werden wollen, wenn wir was erreichen wollen, müssen wir diese Sachen anbieten. Und ich merke das große Interesse an dem, was ich hier mache, was ja für mich so eine Hobbybeschäftigung ist. Ne? Ich bin ja eigentlich kein Kulturjournalist, sondern eigentlich was ganz anderes. Aber ich merke, die Leute reagieren darauf, sie wollen das lesen. Und auch hier sprechen mich viele Leute an und wir diskutieren dann und so weiter. Und die Leute finden das gut. Und das muss aufrechterhalten werden. Das ist eine Flamme, die wir hochhalten müssen und wo wir immer wieder unseren Chefs, unseren Geldgebern, unseren Sponsoren sagen müssen, Leute, Kultur funktioniert.
So, und bis die das alles wieder auf die Reihe gekriegt haben, bleibt ihr einfach bei mir bei Backstage Classical. Ja? Und Peter sorgt dabei Springer dafür und dann kommen wir alle wieder zusammen. Peter Huth, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne, danke.
Peter Huth war das und ich denke, ihr habt einiges zu debattieren für dieses Wochenende. Alle Classic News wie gewohnt täglich auf backstageclassical.com und natürlich haben wir einen großen Schwerpunkt von den Bayreuther Festspielen. Wir haben bereits einen Podcast aufgenommen mit Catherine Foster, der Brünnhilde, der diesjährigen Brünnhilde im Ring und natürlich ein großes Gespräch mit Katharina Wagner. All das könnt ihr hören bei Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical. Am besten abonniert ihr ihn gleich bei einem der großen Podcast-Player. Dann verpasst ihr keine Folge. Und ansonsten guckt einfach vorbei. Es gibt auch eine aktuelle Rezension des neuen Tristans der Bayreuther Festspiele. Viele Interviews und Hintergrundberichte. Alles auf backstageclassical.com. Den Link zu Peters Tagebuch, den schreibe ich euch natürlich in die Shownotes. So, und jetzt habt ihr wirklich genug zu tun. Ich sag, haltet die Ohren steif. Bis bald, euer Axel.